Heute sprechen wir über die erste Phase nach der Trennung, den Schmerz, der alles überstrahlt. Hallo und herzlich willkommen zu Liebe Unplugged, dem Podcast über das, was in Beziehung wirklich zählt. Mein Name ist Isabella und mir gegenüber sitzt mein Mann Bela. Wir arbeiten seit 8 Jahren als Beziehungscoach und betreiben die Internetplattform Liebe, Sex und Zärtlichkeit. Viele Frauen glauben, sie müssen funktionieren oder schnell über eine Trennung hinwegkommen. Aber Trennungen sind ein Prozess. Und der Prozess hat Wellen. Du wirst durch unterschiedliche Zustände gehen. Schock, Sehnsucht, Wut, Trauer, Leere. Und später kommt dann die Klarheit.
Gerade wenn man in einer Trennung ist, dann befindet man sich im Grunde genommen in einer Ausnahmesituation. Man hat so viele Emotionen gleichzeitig und sie wechseln sich auch ab. Das führt oft zu einer Überforderung. Wenn man dann zwischen den Gefühlen hin und her schwankt, bedeutet es nicht, dass man irgendwie feststeckt, sondern es ist ein ganz natürlicher Prozess. Und im Grunde genommen zeigt es eigentlich, dass man auf dem Weg der Heilung ist. Heilung passiert nicht linear, sondern Heilung kommt in, wie du schon gesagt hast, in Wellen. Mal überkommen ein Gefühl und dann ebben sie wieder ab und dann beginnt alles wieder von neuem. Und das ist ganz natürlich.
Aus der Beratung weiß ich, dass das viele Frauen tatsächlich immer als sehr unangenehm empfinden, dass sie vielleicht an dem einen Tag das Gefühl haben, mir geht's jetzt deutlich besser und dann haben sie irgendwie das Gefühl, sie fallen wieder in ein Loch und es entwickelt sich eben nicht weiter, sondern sie werden immer irgendwie wieder zurückgesaugt in die Traurigkeit, in die Einsamkeit. Und deswegen weiß ich, dass es sehr hilfreich sein kann zu wissen, dass es eben kein linearer Prozess ist, sondern dass es durchaus sein kann, dass es manche Tage gibt, wo es einem besser geht, manche Tage, wo es einem schlechter geht. Und wenn man gute Tage hat, dann ist das super toll. Und wenn man danach aber wieder Tage hat, wo es einem nicht so gut geht, dann ist das auch normal.
Es ist auch normal, dass die Intensität schwankt.
Ja.
Also mal überkommt es einen sehr, sehr doll und mal überkommt es einen weniger doll. Und dann hat man so das Gefühl, man ist irgendwie auf dem Weg der Besserung. Und dann eine Woche später kommt es dann doch nochmal dicke um die Ecke.
Genau, steht man plötzlich unter der kalten Dusche und irgendwas war dann der Auslöser dafür, dass da plötzlich wieder zum Beispiel ganz viel Wut, teilweise ja auch Wut auf sich selber, ne? Warum habe ich das so lange mitgemacht? Oder auch Wut auf ihn, ne? Wie konnte er nur? Und ich bin einfach unendlich traurig, dass das jetzt vorbei ist. Solche Gedanken erwischen einen oft kalt.
Ja, in dieser Phase steckt man, also sie heißt ja die emotionale Phase und Schock und Unglauben gehörte auf jeden Fall dazu. Ne? Dieses Mentale, das kann nicht wahr sein.
Mhm.
Ist es jetzt so? Ist die Trennung jetzt da? Ist sie endgültig? Und wenn dann diese Erkenntnis dann langsam auf einen niederprasselt, dann kann es ganz schön viel sein manchmal.
Vielleicht noch eins ganz generell zu der emotionalen Phase. Die emotionale Phase wird auch das Tal genannt. Es verläuft nicht linear, das haben wir eben schon gesagt. Also es kann passieren, dass du dann an manchen Tagen vielleicht schon weiter bist und aus diesem Tal schon wieder rausgekrabbelt bist und dann wirft es dich doch mal wieder für ein paar Tage zurück. Das ist normal, aber wichtig ist auch zu wissen, es wird danach besser, es wird langsam besser.
Ja, der tiefste Punkt ist erreicht.
Ja.
Ja. Also empfinden die Frauen auch so eine Dissoziation, also so eine Taubheit oder auch so ein Gefühl der, wenn man so ein anderes Körpergefühl hat und das ganz eng mit dem Gedanken zusammenhängt, das kann nicht wahr sein oder ist das jetzt wahr? Befinde ich mich jetzt wirklich hier, gerade an der Stelle? Und viele Frauen gehen dann in den funktionalen Modus, also sie versuchen zu funktionieren und das ist auch gut so, weil man muss sich vor der Überlastung in irgendeiner Art schützen. Weil es ist wirklich eine Ausnahmesituation, die einen erdrücken kann. Und der Körper und auch der Geist und das Herz und letztendlich auch die Seele, die müssen hier ganz schön arbeiten, um das zu verarbeiten.
Genau, am ausgeprägtesten ist dieser Schock und Unglaube, wenn die Trennung zum Beispiel sehr abrupt kam, wenn man die nicht erwartet hat, wenn man nicht wirklich damit gerechnet hat, dass jetzt eine Trennung bevorsteht, dann sind diese Emotionen besonders stark.
Weil es einem langsam dämmert, welcher Rattenschwanz da auch dran hängt.
Mhm.
Also man verarbeitet gerade die Situation, dass sie jetzt gerade so ist, wie sie ist. Und ab und zu traut man sich dann doch mal in die Zukunft zu blicken. Und in dem Moment hat man gar keine Antworten, weil es sind nur Fragezeichen. Und unter Umständen fühlt sich das überhaupt nicht gut an.
Ja.
Weil die Probleme häufen sich unter Umständen. Also der Ausblick ist halt auch richtig schlimm dann in dem Moment. Und da muss man dann auf jeden Fall gucken, dass man akzeptiert, dass es normal ist. Und das passiert jedem Menschen, der liebt und der wirklich dolle Gefühle hatte und wo auch letztendlich irgendwie eine, ich sag mal, eine Welt zusammenbricht. Damit ist man nicht alleine. Das ist natürlich.
Ja, du hast eigentlich eben was sehr Schönes gesagt, dass natürlich auch ein Liebeskummer, wie man dann ja so schön sagt, wobei es meistens mehr ist als nur ein Kummer, aber ein Liebeskummer entsteht, wenn man wirklich geliebt hat, wenn man sein Herz irgendwie an jemanden verschenkt hat. Und das ist ja eigentlich eine sehr schöne Fähigkeit, dass ein Mensch dazu in der Lage ist, jemanden zu lieben von ganzem Herzen. Und macht natürlich aber den Kummer sehr, sehr groß. Und vielleicht, um das alles auch ein bisschen, ich sag mal, biologisch zu erklären, können wir mal zu dem nächsten Gefühl der emotionalen Phase kommen, nämlich zu wirklich Schmerz und Verzweiflung. Und das erleben tatsächlich auch sehr viele, dass sich das wirklich, ja, einfach sehr, sehr schmerzhaft anfühlt. Und das lässt sich tatsächlich auch biologisch erklären, dass das so ist.
Liebe aktiviert auf jeden Fall das Belohnungssystem. Und wenn dann die Liebe weggeht, dann entfällt natürlich auch dieser positive Input.
Genau, und dieser positive Input, den kann man auch ganz genau benennen. Das sind nämlich unterschiedliche Hormone, die dafür zuständig sind, dass wir überhaupt lieben und in Beziehungen gehen. Ne, das ist einmal Dopamin, haben bestimmt schon viele gehört, die Namen. Dopamin ist dafür zuständig, dass wir zum Beispiel Glück empfinden. Oxytocin, ne, das berühmte Bindungshormon, ja, was uns auch Nähe und Sicherheit empfinden lässt. Serotonin, was so ein Wohlfühlhormon ist. Und Endorphine, also die dann für die Entspannung, für die schöne Entspannung zuständig sind. Und dieser ganze Cocktail aus Hormonen, der uns irgendwie beruhigt und glücklich macht, der wird halt ausgeschüttet, wenn wir in Beziehungen sind, wenn wir schöne Beziehungen empfinden. Und nach einer Trennung fällt das weg. Und dann reagiert der Körper darauf tatsächlich wie auf einen Entzug. Ne? Also er möchte eigentlich diese schönen Gefühle, für die ja die Hormone auch zuständig sind, wieder haben. Und er hat über einen Zeitraum gelernt, egal wie lange die Beziehung vorher war, aber er hat auf jeden Fall über einen Zeitraum gelernt, dieser eine Mensch, der gibt mir ein gutes Gefühl, der sorgt dafür, dass diese schönen Gefühle, dass diese schönen Hormone in meinem Gehirn ausgeschüttet werden und mich gut fühlen lassen. Also versuche ich irgendwie, vielleicht, also habe ich diese guten Gefühle ganz eng mit diesem Menschen verknüpft. Und jetzt, wo dieser Mensch nicht mehr da ist, leide ich, möchte ich ihn zurückhaben, weil ich diese guten Gefühle wieder haben möchte.
Also gerade wenn dann dieser geliebte Mensch weg ist und diese ganzen Wohlfühlstoffe, ja, wie ich sie jetzt mal nenne, fehlen, dann hat man wirklich Entzugssymptome und deswegen fühlt sich das auch so körperlich an. Also viele Leute haben ja irgendwie wirklich körperliche Symptome.
Bei den körperlichen Symptomen sind ganz typisch, ne, so eine innerliche Unruhe, auch teilweise Herzrasen oder Schlaflosigkeit, Appetitlosigkeit auch ganz, ganz oft. Und dann halt irgendwie so ein Grübeln, was ja oft auch einhergeht mit schlaflosen Nächten, weil was soll man sonst machen, wenn man nachts im Bett liegt? Ne? Man fängt an zu grübeln und ja, hat dann auch richtig so, ja, Sehnsuchtsschübe eigentlich, ne? Dass man denkt, ich vermisse ihn irgendwie doch.
Ja, die Ruhe fehlt und der Mensch war halt sozusagen die Quelle für deine Ruhe. Jetzt ist die Quelle weg, jetzt ist auch die Ruhe weg. Und das Gehirn, dann gehen wir nochmal biologisch, reagiert halt auf eine Suchtunterbrechung, weil dieser Mensch ist gleich, ne, Sicherheit plus Nähe plus auch Belohnung und es fehlt. Und das ganze System bricht dann in dem Moment zusammen. Und deswegen sind es letztendlich messbare Entzugserscheinungen, ähnlich wie wenn man auf Zucker oder Nikotin oder auf alles mögliche andere verzichtet, nur emotional und sogar stärker. Weil es ist so etwas Grundlegendes. Der Mensch braucht einige Dinge zum Leben und da gehört nicht nur Luft dazu, sondern diese Sicherheit, diese Nähe, dieses Wohlfühlen, diese Entspannung, die Liebe.
Was auch noch dazu kommt oft, ist, dass natürlich auch gewohnte Routinen irgendwie wegbrechen nach einer Trennung, weil man hat ja höchstwahrscheinlich entweder, also ob man jetzt zusammen gewohnt hat oder nicht, aber man hatte irgendwie gemeinsame Routinen, hat vielleicht morgens sich immer erstmal geschrieben oder gemeinsam gefrühstückt. Ne? Man hat irgendwie so seine Routinen, ganz doll sind natürlich Trennungen, wo man zusammen gewohnt hat, wo man wirklich einen Alltag miteinander hatte, wo der einfach der andere Mensch einfach eine sehr feste Routine in dem anderen Leben eingenommen hat. Und wenn das plötzlich wegfällt, das ist auch sehr biologisch zu erklären, dass unser Kopf oder unser Nervensystem darauf reagiert, ne? Weil man, oder Mann ist auch gut, der Mensch mag Routinen. Ne? Wenn irgendwas immer vorhersehbar ist, wenn man irgendwie denkt, okay, ich weiß, was jetzt heute oder morgen passiert, weil es ist ja immer ähnlich. Und wenn das plötzlich so radikal wegbricht, weil ein Mensch, weil eine Trennung passiert, dann gibt uns das ganz viel Unsicherheit und führt tatsächlich auch dazu, dass ja, wir uns einfach nicht gut fühlen, dass wir wirklich Schmerzen fühlen.
Ja, man erkennt es auch daran, an den ganzen Assoziationen, die man hat. Das Bett ist leer,
ja.
Das Kissen oder das T-Shirt, was noch übrig ist, was vielleicht sogar noch nach ihm riecht. Es sind all diese Dinge, die dann den Menschen auch zeigen, okay, nicht nur die Routine ist anders, sondern auf einmal bin ich auch überlastet mit dem, was jetzt kommt. Weil wenn die Routine wegfällt, muss man neue Wege finden. Aber man ist gar nicht in der Lage in dem Moment, dann irgendwie so sich auf neue Dinge, sage ich jetzt mal, einzulassen. Wenn Routine wegbricht, muss ich ja neue Routine schaffen. Und das ist auch ein, ich sag jetzt mal, ein Akt, der dann einem super schwer fällt, weil man hat die Energie letztendlich nicht dafür.
Routinen sind was ganz Wichtiges für Menschen, ne? Weil die einem irgendwie Halt geben und Sicherheit geben und eigentlich das geben, was man eigentlich nach einer Trennung bräuchte. Und wenn die Routinen dann aber auch wegfallen, weil sie halt mit diesem Menschen verknüpft sind, ist das sehr schmerzhaft. Und wir haben eben schon einmal so, oder ich hatte eben einmal in so einem Nebensatz gesagt, ja, wenn die Trennung sehr plötzlich passiert. Ich glaube, bei dem, was wir jetzt eben erzählt haben, denken sich viele, ja, aber in den allermeisten Fällen ist ja eine Trennung nicht total unvorhergesehen und irgendwie man fällt völlig aus dem Blauen. Das gibt's natürlich auch. Aber in den allermeisten Fällen ist ja vorher irgendwie was schief gewesen. Es gab vielleicht viel, viel Streit, irgendwie Vorfälle, die vielleicht dazu geführt haben, dass man sich wirklich entzweit hat. Und da spielt dann tatsächlich ein weiterer Mechanismus eine ganz große Rolle, das ist die Sehnsucht und die Idealisierung des Partners nach einer Trennung.
Bevor du dazu kommst, möchte ich noch kurz ein paar Sachen sagen zum letzten Punkt, weil ich finde, der ist wichtig. Es gibt so, ich nenne es Ohrwürmer. Mhm. Es gibt so Dinge, die verarbeitet man nicht richtig. Wir hatten jetzt gerade ein Gefühl beschrieben, wo man letztendlich so eine Bodenlosigkeit empfindet. Ne? Man ist im freien Fall und man schlägt eigentlich nicht auf, sondern man fällt die ganze Zeit. Und in der Phase kommen diese Ohrwürmer vor allem zum Tragen. Das ist zum Beispiel, na, was habe ich falsch gemacht? Oder hätte ich das nicht sehen müssen? Und dadurch kommen dann auch so Zwangsgedanken, die sich einem aufdrängen. Also man denkt so an die letzten Gespräche, an die letzte Nachricht oder an seinen Blick oder seine Worte und analysiert und denkt, habe ich da irgendwas übersehen? Und da ist wichtig zu verstehen, das Gehirn sucht Erklärungen.
Genau.
Und zwar, um Kontrolle zurückzugewinnen, um die Sachen zu verarbeiten. Und oftmals gibt es an der Stelle wenig Antworten und deswegen wiederholt es sich ewig. Und dann ist es auch ganz normal, dass man dann in dem Moment auch ein bisschen in die Idealisierung flüchtet.
Die Idealisierung ist tatsächlich auch sehr eng verknüpft mit diesem Hormoncocktail, den ich davor erklärt habe, weil wenn dein Gehirn natürlich irgendwie versucht, wieder daran zu kommen, an diese schönen Gefühle, dann fängt dein Gehirn auch an, sich zu überlegen, eine Strategie quasi zu überlegen. Wie könnten wir denn jetzt wieder an dieses schöne Gefühl kommen? Ah, okay, da war ja dieser eine Mensch, okay, von dem haben wir uns jetzt getrennt, aber vielleicht war es ja doch gar nicht so schlimm. So, vielleicht ist der ja doch ein guter, vielleicht ändert sich ja doch noch was. Ne? Die Hoffnung kommt später auch noch, spielt auch eine große Rolle bei Trennung. Ist aber eng verwandt mit der Idealisierung. Man fängt dann an, sich nur an die schönen Momente zu erinnern, an die Momente, in denen man glücklich war. Man blendet dann so ein bisschen das aus, was ja nicht gestimmt hat.
Ja, das ist so eine Art Rückwärtsrationalisierung. Ne? Im Nachhinein denkt man sich, weil man ja in dem Zug steht, wie komme ich an dieses Gefühl wieder ran? Und redet sich die Sachen dann natürlich in dem Moment irgendwie, ich sag mal, schön.
Ja.
Um dann es sich selbst zu rechtfertigen, dass man dann zum Beispiel einen Schritt auf ihn wieder zumacht.
Ja.
Und versucht, das ihn zurückzugewinnen, obwohl er vielleicht nicht so der Held gewesen ist.
Das ist bei dem Gefühl der Idealisieren und bei der Sehnsucht tatsächlich die größte, würde ich sagen, Rückfallquote liegt da, dass man in solchen Momenten ihm dann halt schreibt, weil man denkt, vielleicht kommt ja doch dieses schöne Gefühl wieder. Und da ist vielleicht auch wichtig zu verstehen, und deswegen habe ich auch den kleinen Ausflug mit den Hormonen gemacht, dass ganz viel tatsächlich biochemisch abläuft und nicht unbedingt einer Liebe oder einem romantischen Gefühl her entspringt, sondern tatsächlich ja unromantisch erklärt werden kann.
Es ist dieser Aktionismus. Man möchte, dass dieses Gefühl der Leere weggeht und diese Überforderung. Und dann fällt man schnell in Taten und Dinge, die man dann macht, die vermeintlich irgendwie Linderung schaffen. Und über die Konsequenzen denkt man dann wenig nach, dann in dem Moment.
Ja, was vielleicht auch noch wichtig ist, nur weil ich gesagt habe, dass es ja nur Hormone, nur biochemisch ist, das ist jetzt kein, damit will ich jetzt nicht mal sagen, dass das nicht real ist, weil das ist real, ne? Also der Schmerz und die Trauer und sowas, das sind alles.
Die Liebe auch.
Genau, das ist schon da, das ist real. Nur vielleicht hilft einem diese Biologie dahinter, so ein bisschen zu verstehen, was da gerade so abläuft und auch, dass das eine Phase ist, die zu Ende geht, die schmerzhaft ist, aber die zu Ende geht.
Und zwischendrin fühlt man dann auch noch so Sachen wie Wut oder Trauer oder eine Mischung aus beiden. Wut auf ihn, ne? Oder auf die Beziehung, wie die gelaufen ist, oder auf sich selbst. Und dann auch die Trauer um die Dinge, die in der Zukunft gelegen haben, zum Beispiel irgendwie Gedanken, eine Familie zu gründen. Oder vielleicht gibt es ja auch irgendwie finanzielle Verflechtungen oder Kinder. Und all diese gemeinsamen Pläne, die lösen sich gerade in Luft auf und da wird man super wütend. Und so springt man zwischen all diesen Gefühlen immer hin und her.
Ja, kurz eine kleine Info in eigener Sache. Wenn du gerade mitten im Trennungsschmerz steckst und dir wünschst, wieder klarer zu sehen, dann können wir gemeinsam durch deine individuelle Trennungsdynamik gehen. Denn jeder Schmerz hat eine Ursache und du musst nicht versuchen, das alleine zu sortieren. In der kostenlosen Erstberatung schauen wir uns an, wo du gerade stehst und was dein Nervensystem so überfordert und was dir jetzt wirklich hilft, emotional zur Ruhe zu kommen und wieder handlungsfähig zu werden. Alle Infos und Links zur Buchung findest du wie immer in den Shownotes. Schau gerne mal vorbei und jetzt zurück zur Folge. Deswegen, tatsächlich wegen diesen Gefühlen wird die emotionale Phase auch emotionale Phase genannt, weil es durchaus sein kann, dass man sowohl auf sich selber wütend ist mit den Gedanken, warum habe ich das so lange mit mir machen lassen, warum bin ich nicht früher gegangen, warum habe ich das nicht früher gesehen, warum musste das erst alles so weit kommen. Und gleichzeitig aber auch eine Wut auf ihn, ne? Wie konnte er nur, warum ist er so, warum hat er das alles gemacht, wie er das gemacht hat. Und gleichzeitig auch noch die Trauer, die du jetzt schon angesprochen hast, was meistens eine Trauer über die Zukunft ist, ne? Dass man irgendwie Pläne hatte, die man jetzt nicht mehr so machen kann. Und gleichzeitige von diesen unterschiedlichen Gefühlen ist einfach wahnsinnig anstrengend, ne? Also Gefühle kosten ja immer sehr viel Kraft. Je stärker die Gefühle sind, desto mehr Kraft. Und wenn man so viele starke Gefühle gleichzeitig fühlt, dann ist das einfach wahnsinnig anstrengend.
Ja, weil man auch ja nicht nur den Partner verliert, sondern auch das Wir, ne? Ja. Die Identität als Paar. Und all das, was damit dranhängt. Also man, ich will nicht sagen, es ist eine Art Selbstauflösung, aber als Paar löst man sich gerade auf. Und auf einmal die Rollen, die eigentlich, ich sag mal, festgelegt waren, die verschwimmen und verwischen. Und dann kommt man halt an den Punkt, wo man gleichzeitig sowohl irgendwie wütend auf ihn sein kann und enttäuscht von ihm sein kann und ihn gleichzeitig aber auch vermisst, so zurückhaben möchte.
Ja.
Und es macht natürlich überhaupt gar keinen Sinn für einen selbst. Und so ist man in dieser Überforderung dann und weiß nicht, wo oben oder unten ist.
Es ist auch ähnlich wie mit den Routinen, was ich vorhin gesagt hatte, dass unser Gehirn gerne eine Planbarkeit hat, ne? Also unser Gehirn rechnet quasi immer aus, wie sieht die Zukunft ungefähr aus, worauf kann ich mich einstellen. Deswegen mögen wir Routinen. Und deswegen ist auch eine Trennung, wird manchmal wie so ein schwarzes Loch empfunden, weil plötzlich die Zukunft anders ist. Ne? Weil die Zukunft, wenn man in einer Partnerschaft ist, dann hat man die Zukunft vor Augen und der Partner ist an der Seite. Ne? Man plant irgendwie was zusammen. Man weiß, okay, der nächste Urlaub, da fahren wir zusammen hin. Das nächste Projekt machen wir alles zusammen. Wenn das plötzlich wegfällt, dann ist das Gehirn quasi sehr überlastet damit und sieht erstmal nicht mehr so die Zukunft, auf die es ja in der Zeit der Beziehung geschult war, irgendwie mit ihm drauf zu gucken. So, deswegen ist das auch ganz wichtig, aber da kommen wir auch noch hin, aber dass man dann auch langsam anfängt zu sagen, okay, ich traue mich mal, einen Blick in die Zukunft zu werfen ohne meinen Partner. Ich traue mich mal, mir zu überlegen, was möchte ich in meinem nächsten Urlaub machen, jetzt wo mein Partner weg ist. Ich orientiere mich wieder so ein bisschen neu, ist tatsächlich ein Ausblick. Also das ist jetzt nicht, das beinhaltet nicht diese emotionale Phase, sondern das ist das, was nach dieser Phase kommt, dass man anfängt loszulassen und sich dann auch im nächsten Schritt, der später kommt, neu orientiert im Sinne von, ich plane, ich guck mal, was ich für mich planen kann.
Ja, es ist ja ein ganz natürlicher Vorgang, den wir hier beschrieben haben. Also jeder Mensch, der verliert oder Verlust hat, spürt so und zwangsläufig muss man sich irgendwann entscheiden, dieses Tal der Trauer, sage ich jetzt mal, hinter einem zu lassen. Und es ist nicht immer eine Entscheidung. Aber es kann natürlich begünstigt werden, wenn man sich traut, auch, ich sag mal, einen positiven Ausblick zu haben. Weil das ist manchmal auch sehr wichtig, um einem Halt zu geben, um wieder Energie für den Alltag zu haben und auch die Erleichterung zu haben, ein bisschen weniger Stiche im Herzen zu spüren. Und man braucht auch kein schlechtes Gewissen haben, dass man sich irgendwie auch mal besser fühlen darf. Und weil der Fortschritt ist nicht gleich vergessen, weil die Sachen existieren gleichzeitig. Aber man muss jetzt versuchen, ein bisschen mehr die Sachen zu verschieben in die richtige Richtung, damit man wieder funktioniert, aber vor allem sich auch besser fühlt.
Was ich oft höre bei Frauen, die in dieser Phase sind, ist so, dass sie das Gefühl haben, in dieser Phase irgendwie alleine zu sein, im Sinne von, dass sie das Gefühl haben, der Partner, der Ex-Partner, der steckt das alles super easy weg.
Und der ist voll glücklich.
Der ist glücklich, dass er sie los ist. Das ist jetzt natürlich das andere Extrem, ne? Aber dass sie so das Gefühl haben, sie sind diejenige, die jetzt total doll leidet und er geht irgendwie weiter seines Weges.
Ja, da muss man auch ein bisschen aufpassen, wenn man dann anfängt, zu sehr zu gucken, was er gerade macht. Und diesen Drang, der ist super verständlich und dem muss man wahrscheinlich auch oft nachgehen. Aber man muss auch erkennen, dass, was man da sieht, nicht unbedingt der Realität entsprechen muss, aber vor allem man sich auch in eine ganz doofe Situation dann manövriert. Weil wenn der Mann dann irgendwie Fotos postet mit seinen Freunden oder er ist im Urlaub und er scheint so glücklich zu sein, einem geht so schlecht, der Schmerz wird größer dann.
Vergleichen führt eigentlich immer dazu, dass es einem schlechter geht, egal in welcher Hinsicht. Und wenn man seinen Schmerz mit dem Schmerz des Ex-Partners vergleicht, dann ist es meistens auch so, dass das einen eher weiter runterzieht. Deswegen hast du völlig recht, werden wir aber auch noch zukommen. Ne? Es ist natürlich nicht von Vorteil, die ganze Zeit zu gucken, was macht er, wie reagiert er, was für Bilder postet er, was sagen seine Freunde, sondern sich wirklich auf sich zu konzentrieren. Und was auch noch ganz wichtig ist, ist, das ist natürlich trotzdem auch eine Interpretation zu sagen, ach guck mal, ihm geht's so gut. In Wirklichkeit weiß man es nicht. So, und es gibt Menschen, die unterdrücken auch sehr erfolgreich ihre Gefühle. Es ist aber immer nur für eine Zeit möglich tatsächlich. Fällt einem früher oder später auf die Füße. Und nochmal, Trennung verarbeitet jeder unterschiedlich. Und nur weil die ersten Wochen vielleicht bei ihm nicht so intensiv werden wie bei dir, es kann sein, dass sich das auch verzögert, dass das sich klar werden über die Trennung und über die Endgültigkeit, dass sich das nach hinten verschiebt und erst mit Zeitverzögerung quasi bei ihm ankommt. Das ist auch üblich. Also nicht so viel nach links und rechts gucken in dem Fall.
Ich glaube, man guckt ja auch auf den anderen, weil man wissen möchte, wie sind denn seine Gefühle? Weil ich leide so doll, leidet er nicht auch? Mhm. War das nicht doch irgendwas Besonderes, was wir hatten? Und er kann doch jetzt nicht einfach so weiterziehen? Und das sind letztendlich wieder diese Ohrwurmfragen,
ja,
deren man sich dann aussetzt. Da würde ich ehrlich gesagt auch kurz drüber reden wollen, weil das ist wichtig. Aber ich kehre noch mal kurz zu dem zurück. Wenn man immer guckt, was der andere macht, dann sieht man seine Beziehung vermeintlich durch die Augen des anderen. Also wenn der glücklich ist, dann scheint er mich ja nicht zu vermissen. Mhm. Und es ist alles hier ganz schlimm und ich bin das Opfer. Und Man packt sich ja dann selber in diese, ich sag mal, doofe Position, weil man selber leidet und er scheint es ja einfach so wegzustecken.
Und man kommt dann oft auch zu dem Schluss, für ihn war das alles viel weniger wert, als es für mich war.
Genau. Und man muss davon Abstand gewinnen, weil das überhaupt nicht hilfreich ist.
Es ist erstens nicht hilfreich und zweitens weiß man ja auch gar nicht, ob es wahr ist.
Ja, das sowieso. Aber man muss sich auf sich konzentrieren. Das ist halt wichtig, weil man selber steckt ja dann in diesem Tal. Und die Aufgabe ist es natürlich, sich da rauszuarbeiten. Es ist nicht seine Aufgabe, dir da rauszuhelfen, sondern es ist deine. Und nur weil er vermeintlich nicht in diesem Tal steckt, was ja oft irgendwie ja auch, wie du so schön gesagt hast, ja auch mit Absicht sein kann, dass er so nach außen so tut, als ob, hat es überhaupt nichts mit deinem Problem selbst zu tun. Mhm. Deine Gefühle sind da. Und wenn du dich dann in diesen, ich sag mal, in diesen Vergleich setzt, dann ziehst du ja vermeintlich den Kürzeren. Und es aktiviert halt immer wieder die gleichen Dinge. Und dann verharrt man eigentlich länger da drin.
Ich würde sagen, wir kommen mal zu den typischen Gedanken nach einer Trennung. Du hast sie so ein bisschen als Ohrwurm-Gedanken, ne? Die Gedanken, die einen nach einer Trennung oft in schlaflosen Nächten so durch den Kopf gehen.
Ja, da gibt's viele von. Also zum Beispiel war ich nicht gut genug. Mhm. Das ist ein Kernschmerz vieler Frauen. Und letztendlich wird da wieder, ich meine, nicht nur Verlustangst und Bindungsangst spielt da eine Rolle, sondern vor allem Ablehnung. Also war ich nicht gut genug, ist letztendlich eine Form von Ablehnung, die man empfindet. Und die kann natürlich älter als die Beziehung sein und dann wird es natürlich besonders schmerzhaft.
Genau, die Gefahr bei dem Gedanken ist, dass die halt unmittelbar den Selbstwert runterzieht, ne? Also oder verletzt, den eigenen.
Und sich dann zurückzieht so doll.
Genau.
Und verkriecht, sage ich jetzt mal.
Und oft ist es so, dass eine Trennung, da geht es meistens nicht darum, tatsächlich um den Wert, war sie jetzt gut genug oder nicht, sondern Trennungen passieren meistens, weil sich zum Beispiel ungesunde Dynamiken in die Beziehung geschlichen haben oder auch, und das ist auch wirklich tatsächlich häufiger der Fall, als man so glaubt, es gibt einfach Menschen, die nicht besonders gut zusammenpassen. Also, ne, und dann entwickeln die halt auch sehr ungesunde Dynamiken. Also dieses, wir passen nicht zusammen, heißt nicht, da war einer weniger wert oder da hat einer irgendwas falsch gemacht oder war nicht gut genug für den anderen, sondern es hat einfach nicht gepasst. So, ja, und beide für sich sind gute Menschen, nette Menschen vielleicht, oft, aber zusammen funktioniert es nicht.
Ja, es gibt dann auch noch eine weitere Sache, nicht nur das Passen, sondern auch die Dynamik selbst. Also es gibt ja auch, zum Beispiel habe ich den Fall schon öfters gesehen, Männer, die dann, ich sag mal, in so einer Midlife-Crisis stecken und alles in Frage stellen. Und dann letztendlich versuchen auszubrechen, alles hinschmeißen und sich neu erfinden wollen. Und dieser Vorgang hat halt nichts mit der Frau zu tun, sondern alles nur mit ihm. Mhm. Und in so einer Situation muss man anerkennen, ich sag mal, bei ihm es nicht funktioniert hat und nicht bei dir. Also es hat nichts mit Selbstwert in dem Sinne zu tun, sondern eher mit seinem Selbstwert, dass er dann denkt, das kann es doch nicht gewesen sein. Und letztendlich alte Ängste bei ihm getriggert werden, wo er versucht, letztendlich die zu besiegen und zu dem vermeintlichen Schluss kommt, dass er das alleine machen muss. Ja, und irgendwie sein Leben halt neu auf die Beine stellen möchte. Und in den meisten Fällen funktioniert das auch nicht. Nur mal so nebenbei. Also die kommen irgendwann wieder zurück, nicht immer, aber
ja, oftmals. Aber dann will man sie meistens nicht
mehr. Ja, dann will man sie nicht mehr. Ja. Ein anderer Ohrwurm ist zum Beispiel dieses, wenn er merkt, dass er mich liebt und ich bin dann weg.
Ja, das ist der klassischste Gedanke, wenn es so um Hoffnungen geht. Ne? So dieses, okay, jetzt sind wir ja getrennt und jetzt ist es ja wirklich endgültig und jetzt muss er doch irgendwann merken, dass ich aber toll bin, dass ich eine gute Frau bin. Jetzt muss er ja irgendwann zu dem Schluss kommen, dass ich doch die Richtige für ihn bin. Und wenn ich jetzt anfange, wirklich aktiv zu sagen, ich nehme mein Leben in die Hand, ich gucke, wie ich mich neu organisiere, wie ich mein Leben neu organisiere, ich lass los, dann hat man so das Gefühl, ja, das ist dann ja aber nicht richtig, weil vielleicht sollte ich auch noch ein bisschen
auf ihn warten.
Ja. Vielleicht kommt ja noch was. Vielleicht kommt ja diese eine ultimative Versprechung, die er dann auch dieses Mal tatsächlich hält.
Die späte Erkenntnis.
Ja.
Ja. Das ist halt, wie gesagt, eine Art von Hoffnung, die halt sehr trügerisch ist, weil sie halt die ganze Macht ihm gibt und dir selber jegliche Möglichkeiten nimmt, dein Leben zu gestalten. Und es ist auch der Wunsch nach nachträglicher Bestätigung, wenn er dann wieder zurückkommt und sieht, ich habe einen Fehler gemacht. Es ist letztendlich das, was man sich wünscht. Und es ist auch okay, dass man sich das wünscht, weil ich meine, das ist ein schöner Gedanke. Aber er hat halt mit der Realität so wenig zu tun.
Ja, das ist tatsächlich das größte Problem bei dem Gedanken, ne? Dass man, wenn man diese Gedanken hat, tatsächlich öfter vielleicht mal so einen kleinen inneren Realitätscheck machen muss, ne? Und sich wirklich angucken muss, okay, was hat denn wirklich zu dieser Trennung geführt? Und was waren die Gründe?
Und sind meistens die denn überhaupt weg, wenn er zurückkommt?
Genau, meistens gibt es gute Gründe. Und eng damit verwandt sind auch andere Grübelgedanken, wie zum Beispiel, ich hätte noch XY machen sollen. So, dass man sich Szenarien vorstellt, vielleicht auch aus der Vergangenheit, dass man denkt, ah, guck mal, vielleicht hätte ich in dieser einen Situation anders reagieren sollen und dann wäre alles anders gekommen. Oder vielleicht hätte ich generell mehr auf ihn eingehen sollen, mehr Grenzen setzen sollen, was auch immer. Ne? Aber so, dass man sich immer wieder fragt, wo war der Punkt, wo ich vielleicht noch hätte eingreifen können, damit alles gut werden kann.
Ja, das Gehirn versucht, Kontrolle zurückzugewinnen. Das ist halt wichtig zu verstehen. Ich meine, dieses Grübeln erzeugt Schuldgefühle.
Ja, total.
Aber keine Lösungen. Es sind nur Alternativen, die in einer alternativen Realität vielleicht eine Rolle gespielt hätten. Aber die Schuldgefühle, die dadurch entstehen, sind real. Ja. Weil man übernimmt so viel Verantwortung dann in dem Moment. Wer sagt, dass es, wenn man die Sachen anders gemacht hätte, dass es dann anders gekommen wäre? Man weiß es nicht.
Außerdem sind meistens zwei Menschen zu gleichen Anteilen an einer Trennung beteiligt. Bei dem Versuch irgendwie, ich hätte doch alles anders machen können, du hast jetzt eben schon das Wort Verantwortung gesagt, ne? Da übergeht man meistens, dass der andere auch Verantwortung gehabt hätte, vielleicht Sachen anders zu machen, hat er aber nicht. Na, und warum solltest du die dann übernehmen? Warum solltest du seine Teile übernehmen? Und es ist nicht in Ordnung, sich dann schuldig zu fühlen.
Ja, ich sehe die Sachen so. Also wenn man die Vergangenheit betrachtet, hat man nur Deutungshoheit.
Ja.
Man kann sich überlegen und das begründen und analysieren in dem Sinne. Aber man kann die Sachen nur umschreiben. Aber worauf man wirklich, ich sag mal, Einfluss hat, ist halt die Zukunft. Weil da wird sozusagen gestaltet. Da geht's nicht um das Narrativ, was ist passiert, wer hatte recht oder wie hätte man die Sachen tun können. Sondern da entscheiden sich die Dinge neu. Und das ist ein viel interessantere, ich sag jetzt mal, Zeitmodus, in dem man operieren sollte.
Ja, weil der viel effektiver ist.
Ja, weil der einen Unterschied macht.
Ja.
Einen wirklichen Unterschied.
Ja. Welcher Gedanke, glaube ich, bei einer Trennung sehr viel in den Köpfen rumspukt, ist tatsächlich der Gedanke, soll ich mich melden?
Ja, soll ich sozusagen nochmal eine Runde drehen? Oder mal versuchen?
Ich glaube, es ist ganz oft gar nicht ein, ich will mich nochmal melden, um das alles zu reparieren, sondern vielleicht auch ein, ich will mich melden, ich will gucken, wie es ihm geht. Ich will mich melden, einfach weil es vielleicht auch eine Gewohnheit ist.
Und noch ein nettes Wort von ihm vielleicht hören.
Genau.
Da merkt man dann halt auch, ne, wenn er zum Beispiel Geburtstag hat und man gratuliert zum Geburtstag und er sagt, ja, vielen Dank, alles lieb von dir, dass einem das irgendwie in dem Moment ein gutes Gefühl gibt und man letztendlich doch danach strebt, irgendwie wieder positiv zu fühlen. Da kommt auch wieder dieser Entzugsgedanke mit ins Spiel. Man macht halt Dinge, damit es weniger wird.
Ich glaube, man ist sich, oder ich glaube, was vielen bewusst ist und was ich auch nur unterstreichen kann, ist, es ist sehr hilfreich, tatsächlich keinen Kontakt zu seinem Ex-Partner aufzunehmen. Und das wissen auch die meisten. Und ich glaube, ganz oft ist auch diese Frage eher, wenn sie sich die selber beantworten, dann sagen sie auch, nein, mache ich nicht. Ja? Aber trotzdem ist diese Frage, taucht halt immer wieder im Kopf auf, wie ein Ohrwurm. Was kann man denn gegen Ohrwürmern machen, Lela? Du hast jetzt öfter schon gesagt, dass es die gibt. Was kann man denn dagegen machen?
Man muss akzeptieren, dass es keine Antwort auf die Frage gibt. Mhm. Und das ist ein sehr, sehr schwieriger Prozess. Das geht nicht von heute auf morgen. Man muss sich dahin bewegen, dass der Ohrwurm selbst unwichtig wird. Man darf dem nicht so viel Raum geben, weil da ja keine Lösung existiert, triggert er sich sonst immer wieder selbst von Neuem. Und Akzeptanz ist nicht so einfach in der Hinsicht, aber der einzige Weg. Man muss sich sozusagen von den Gedanken verabschieden, auch aktiv versuchen, sie nicht zu spüren, nicht zu denken. Man kann sie aufschreiben, wenn man möchte, um sie aus dem Organismus zu bekommen. Man muss tief durchatmen. Man muss gleich, wenn man sich dabei ertappt, überlegen, ob ich über alternative Dinge nachdenken kann, die mich weniger beschäftigen, aber die mir vielleicht besser tun. Und nur so kann man dann mit ein bisschen Zeit und ein bisschen, ich sag jetzt mal, Fokus, sich von den Ohrwürmern wegbewegen.
Nochmal zu dem Kontakt, also zu dem soll ich mich melden. Ich habe jetzt eben so gesagt, dass es den meisten bewusst ist, dass es nicht gut ist. Ich will jetzt aber einmal nochmal ganz klar sagen, warum das nicht gut ist, sich bei seinem Ex-Partner zu melden. Und ich weiß, dass es wahnsinnig viele Ausnahmesituationen gibt, wo ein Kontaktabbruch oder eine Kontaktvermeidung nicht möglich ist. Muss man im Einzelfall gucken, wie man damit umgeht. Aber ganz grundlegend ist ein Kontakt zum Ex etwas, was die Heilung verzögert, ne? Und was dich auch immer wieder zurückwerfen kann, gerade in diese ganz emotionalen Phasen, ne? Und gerade, wir haben gesagt, es geht in Wellen, es ist nichts Lineares. Und ein Kontakt zum Ex kann dich einfach immer wieder zurück in diese wirklich, wirklich körperlich schmerzhafte emotionale Phase werfen. Und es ist eigentlich das Ziel, da irgendwie heil rauszukommen, irgendwie zu heilen und weiterzugehen. Und vielleicht ist irgendwann ein Kontakt zum Ex wieder möglich, wenn alle Wunden geheilt sind, wenn nichts mehr da ist, dann eventuell so. Aber solange man noch nicht geheilt ist, ist es wirklich das Beste, wenn es möglich ist, den Kontakt abzubrechen.
Man muss sozusagen sich schützen und, falls es möglich ist, du hattest es ja schon angedeutet, oftmals ist es halt schwierig wegen Kindern oder wegen allen möglichen Dingen, aber das auf das Mindestmaß zu reduzieren und vor allem seine Gedanken und seine Gefühle auf neue positive Dinge zu richten.
Ich hatte am Anfang schon mal gesagt, dass es tatsächlich nicht nur das Herz ist, was trauert quasi, ne? Also die liebende Frau, sondern dass man irgendwie das Gefühl hat in dieser Phase, dass der ganze Körper irgendwie trauert, dass der ganze Körper wehtut, dass der Körper ja einfach sehr heftig reagiert. Und vielleicht können wir einmal so ein paar körperliche Symptome abklappern, die in einer Trennungsphase, am Anfang einer Trennungsphase auftreten. Das ist zum einen, das kennen wahrscheinlich sehr viele, ne, die Fight-Flight-Freeze-Reaktion auf Angst- oder Stressreaktion wird die auch genannt. Das heißt, auf Angst oder Stress reagiert dein Körper entweder mit Fight, also kämpfen, oder mit Flight, also weglaufen, oder mit Freeze, erstarren. Und im Liebeskontext sieht das dann so aus, dass die Fight-Reaktion ein ich schreibe ihm nochmal, ich kämpfe um uns.
Ich diskutiere.
Genau. Ich will vielleicht auch nochmal erklären, warum ich so gehandelt habe. Ne? Also wirklich Aktionismus und immer wieder. Und ich melde mich nochmal, ich rufe nochmal an, ich will noch ein Gespräch. Das ist so die Fight-Reaktion. Die Flight-Reaktion ist das Ablenken, das Flüchten, auch das, was du am Anfang gesagt hattest, dieses, dass man versucht, alles wegzudrücken. Wir hatten das auch als Beispiel bei den Männern, wenn man das Gefühl hat, denen geht's total gut, die gehen mit ihren Leuten irgendwie angeln, feiern, was weiß ich, dann kann das so eine Reaktion sein, ne? Ich funktioniere, aber ich fühle nicht.
Also, ich lenke mich ab.
Ich lenke mich ab, genau. Und die Freeze-Reaktion ist quasi die Taubheit, die ich habe keine Energie mehr, ich möchte nichts machen, ich möchte einfach nur versuchen, mich zu entspannen, was in den meisten Fällen nicht klappt, aber ich ziehe mich zurück.
Es ist ganz normal, dass man eins von diesen drei Dingen tut.
Oder auch alle drei in irgendeiner Reihenfolge. Oft ist ja auch, meistens kommt ja eine Trennung nicht aus heiterem Himmel. Ne? Vielleicht hat man schon gekämpft, vielleicht hat man schon versucht, okay, ich versuche langsam mich in der Beziehung schon von Emotionen zu distanzieren und dann gerate ich nach der endgültigen Trennung in den Freeze-Zustand. Also es ist nicht gesagt, dass man irgendwie eins hat und eins macht, sondern es kann sich auch abwechseln. Wichtig ist nur zu begreifen, dass alle diese Stadien eine Reaktion auf eine ganz große körperliche Belastung sind oder auf einen ganz großen Stressfaktor, Angstfaktor.
Wenn man sich in der Situation befindet, Isabella, hast du vielleicht eine Übung, um seine Gefühle zu regulieren, jetzt so zum Abschluss?
Also wenn man in dieser emotionalen Phase ist, und es klang ja schon ein paar Mal an, gibt's mehrere Sachen, die einen guttun können. Zum Ersten haben wir gesagt, dass natürlich der Wegbruch von Routinen dazu führt, dass man auch noch mal tiefer fällt. Umso wichtiger ist es vielleicht, sich kleine Mini-Routinen selber zu schaffen und dazu. Ich rate manchmal gerade so in den ersten Tagen nach einer Trennung, dass man sich vielleicht wirklich in den guten Stunden, die man hat, so einen kleinen Tagesablauf, wo man sich nicht überfordert, der nicht dazu dienen soll, dass man sich ablenkt, der einfach nur so ein kleines bisschen Struktur geben, dass man sagt, okay, ich stehe um eine bestimmte Uhrzeit auf, dann trinke ich gemütlich meinen Tee am Fenster, dann dusche ich irgendwie, dann putze ich, dass man sich das einmal aufschreibt, damit man einfach so einen kleinen, wenn man das dann an dem Tag gar nicht braucht und sagt, ach, nee, mir geht's total gut, umso besser, aber wenn man dann einen Tag vielleicht erwischt, wo man denkt, ich will eigentlich nur im Bett liegen bleiben und es geht mir einfach wahnsinnig elend, dass man dann was hat, wo man sich dran festhalten kann, dass man sagen kann, okay, ich baue quasi mir so kleine Mini-Routinen ein. Gerade kenne ich auch viel aus der Beratung, dass die Wochenenden besonders schwierig sind, dass es quasi unter der Woche alles noch gut funktioniert, weil da hat man ja meistens noch seine Routinen mit Job und Freizeit und alles Mögliche. Und am Wochenende kommt dann so diese große Leere und dass man sich an den Wochenenden ganz liebevoll mit sich beschäftigt und quasi sagt, okay, ich gucke jetzt mal, wie ich mir meine Tage so aufbaue.
Und was ist, wenn dieses Gefühl einen überkommt? Es ist Überlastung. Also wenn die Welt gerade auf mich einbricht.
Also du meinst, wenn jetzt die ganz großen Gefühle wie so eine Welle dich erfassen?
Naja, wenn sie dich mitreißen in dem Moment. Also es überwältigt dich. Die Trauer, die Wut, die Einsamkeit.
Ich glaube, wichtig ist dabei zu verstehen, dass solche, so die ganz großen Gefühle, die dauern nicht lange an. Also man kann die durchaus sagen, okay, ich setze mich jetzt hin und ich lasse es einmal zu, ich halte das aus. Und man kann dann quasi begleitend dazu, dass man sagt, okay, ich atme ein und ich atme aus, ich lege vielleicht meine Hände auf die Brust, aufs Herz. Das gibt uns meistens auch noch so eine gewisse Selbststimulation, wenn wir uns anfassen und atme ganz bewusst 4-mal ein, 4-mal aus und guck mal, beobachte mal meinen Körper, wie sich dieses Gefühl, was einen dann irgendwie wie so eine Welle ergreift, wie das kommt, wie es sich aufbäumt und wie es dann meistens auch nach einer Minute langsam wieder abklingt.
Diese Atemübung, die möchte ich betonen, die ist wichtig, weil gerade wenn es sozusagen wie so eine Welle über einen rüberschwappt, dann muss man sozusagen in dem Moment bestehen. Und das Atmen, das beruhigt. Genau. Das bringt dich wieder in deinen Körper auch im Einklang mit deinen Emotionen, weil du wirst von den Füßen gerissen und dein Ziel ist es aber stehen zu bleiben. Und dann muss man atmen. Und da ist es halt wirklich wichtig, tief einatmen.
Genau, durch die Nase einatmen, durch den Mund ausatmen, gerne in den Bauch atmen. Man kann auch seine Hände auf den Bauch legen. Das Atmen hat mehrere, ich weiß, dass das viele wahrscheinlich jetzt denken, wow, das ist ja eine besondere Empfehlung, weil man die ja tatsächlich sehr oft hört. Aber Atmung hat mehrere ganz besondere, also es hat schon seinen Grund, warum das so wichtig ist, weil erstens ist es ein, wenn man sich auf sich fokussiert, also auf das, was in einem drin ist, dann kommt man auch ganz automatisch in eine gewisse Achtsamkeit. Man kommt auch ganz automatisch aus Gedanken raus, die einen vorher vielleicht in diese Situation gebracht haben, ne? Weil alle Gefühle, die wir haben, die kommen, weil wir bestimmte Gedanken haben, gerade in einer Trennung. Und wenn wir sagen, okay, wir versuchen jetzt uns wirklich einmal, eine Minute reicht, ganz fokussiert auf unseren Atem zu konzentrieren, hat man gleichzeitig eine, ich bin in der Gegenwart, gleichzeitig reguliert das auch einfach den Körper.
Wenn man zum Beispiel Herzrasen hat, dann beruhigt man sich. Aber vor allem auch, dass wenn man versucht, auf seine Atmung zu achten, unterbricht es sozusagen auch die Gedanken. Also wenn jetzt so Trauergedanken kommen oder Schock oder was auch immer, wenn man dann was hat, was man tun kann, dann reguliert man sich. Und das ist auf jeden Fall eine wichtige Sache, wenn man sich in dieser Phase befindet, wo alles zu viel ist. Vielen Dank, Isabella.
Vielen Dank, Bela. Das war's für diese Folge Liebe Unplugged. Wir hoffen, sie hat dir gefallen und vielleicht sogar neue Denkanstöße gegeben. Wenn du gerade selbst in einer herausfordernden Liebessituation steckst und dir mehr Klarheit und emotionale Stabilität wünschst, kannst du auch gerne eine kostenlose Erstberatung bei uns buchen. Dort schauen wir uns gemeinsam an, wo du gerade stehst und was dir jetzt wirklich hilft. ganz entspannt telefonisch von zu Hause aus. Den Link findest du wie immer in den Shownotes. Wenn du Fragen hast, uns Feedback geben möchtest oder ein Thema hast, das wir im Podcast besprechen sollten, dann schreib uns gerne. Du erreichst uns per E-Mail unter podcast@liebe-unplugged.de oder direkt per Direct Message auf Instagram unter isabella.liebeunplugged. Wenn dir der Podcast gefallen hat, hinterlass uns gerne eine Bewertung. Das hilft uns sehr. Neue Folgen gibt es 2-mal pro Woche, jeden Sonntag und Donnerstag. Also abonniere den Podcast, damit du keine Folge verpasst. Danke, dass du dabei warst, und wir hören uns in der nächsten Folge wieder.